Dieses Evangelium schließt unmittelbar an das vom letzten Sonntag an. Da war vom Unkraut unter dem Weizen, vom Senfkorn und Sauerteig die Rede. Drei Bilder, eingängige Bilder. Diesen Sonntag wieder drei Bilder. Vom Schatz, vom perlensuchenden Kaufmann und vom Netz. Bilder, die leicht nachvollziehbar sind, die sogar in unserer Umgangssprache ihren Platz gefunden haben. Mein Schatz, meine Perle oder ich bin jemandem ins Netz gegangen. Wer dazugehört hat bei Jesus, hat unmittelbar verstanden. Schwierig wird es immer, wenn die Predigerinnen und Prediger das verkomplizieren. Vielleicht mache ich das auch. Schatzsucher sind Menschen, die sich aufmachen. Aufmachen, um etwas Wertvolles zu finden. Und dafür nehmen sie Gefahren in Kauf und Strapazen. Sie riskieren etwas. Und das wissen wir ja alle, wo das Wort Schatz auftaucht, da glänzen die Augen, Sehnsucht wird wach. Und manche machen sich auf, um den Schatz ihres Lebens zu entdecken. Andere vergraben sich lieber, bemitleiden sich, werden ängstlich und eng, bedauern sich ständig, aber sie beneiden gleichzeitig die anderen um ihren Schatz. Und manche haben im Glauben den Schatz ihres Lebens entdeckt. Nicht nur Priester oder Ordensleute. Glaube ist manchen Menschen so kostbar geworden, dass alles andere nebensächlich wird. Nicht unwichtig, aber weniger wichtig. Und so könnte dieses Evangelium und ein Bild daraus die Rückfrage sein, ob uns unser Glaube so wertvoll und wichtig geworden ist wie ein Schatz, den man lange gesucht und dann einmal gefunden hat. Und einen Schatz, wenn man ihn gefunden hat, muss man natürlich hüten und pflegen und behutsam behandeln. Schatz, Perle, Fischfang, damit wird das Reich Gottes verglichen. Es ist eine deutsche, natürlich auch eine österreichische Krankheit, immer alles auf den Begriff bringen zu wollen. Jesus verwendet Metaphern, drei Bilder, Vielfalt, nicht ein Begriff, Bilder, so könnte es sein. Aber das Reich Gottes ist nicht so, wie es in einem deutschen theologischen Kompendium steht. Und Reich Gottes beginnt schon hier, nicht erst irgendwann im Jenseits. Aber wir haben Ahnungen davon und in Sternstunden unseres Lebens, in Sternstunden unseres Glaubens blitzt auch etwas auf. Verheißung, verheißen ist uns Fülle, dann einmal. Schatzsucher, so einer war Ignatius von Loyola. Ich möchte nicht die ganze Vita herunterrattern. Hier rechts von mir gibt es ja ein Bild von ihm, von Alessandro Sanzi von 1622. Links Franz Xaver, 1622 war die Heiligsprechung. Franz Xaver war unglaublich populär, hätte längst heilig gesprochen werden können. Ignatius war ein spröder Heiliger. Er hat es ja auch nie an Popularität aufnehmen können mit einem Franz von Assisi, einem Philipp Neri, einem Don Bosco. Er war ein Schatzsucher. Alles war vorgezeichnet, eine höfische Karriere an einem Königshof oder eine Offizierskarriere. Er war elegant und arrogant, ein Skrupulant, hart mit sich selber, auch mit anderen. Aber er hat sich auf den Weg gemacht. Sich selber bezeichnet er ja später als Pilger, einer, der unterwegs ist. Und es war eine Kanonenkugel am Pfingstmontag 1521, die ihn sozusagen aus der Karriere schoss, aufs Krankenlager zwang, über ein Jahr. Er hat die Hausbibliothek ausgelesen und dann wollte er auch ein Heiliger werden. So werden wie, pure Imitation. Und es gab eine Heiliglandwallfahrt, gefährlich und riskant zur damaligen Zeit, über das Mittelmeer. Er hat studiert in Alcalá de Henares, in Barcelona und an der Sorbonne. Er hat Bekanntschaft mit der Inquisition gemacht über die Dominikaner. Ich musste als Chefredakteur einmal nach Rom fliegen, um ein Problem mit den Stimmen der Zeit auszumerzen. Das ist nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, wenn man mit der Glaubenskongregation zu tun bekommt. Ignatius wurde 30 Jahre in Kerkerhaft genommen und er war immer verdächtig. Ein Laie, der über Gott spricht. Zwischen der Bekehrung 1521 und der Weihe liegen 16 Jahre. Aber er hat gesagt, wir können Gott überall suchen und finden und entdecken. Auch wenn wir nicht Kleriker sind, das war im 16. Jahrhundert durchaus etwas Revolutionäres. Und auch das andere Motto, Allah, Dios en todos las cosas, Gott in allen Dingen finden, nicht nur in ausgewählten Bezirken, nicht nur in Kirchen, nicht nur im Tabernakel. Das hat zu seiner Zeit an einem Monopol gerührt, am Monopol der Kleriker, und das war eine Machtfrage. Und dann hat er sich weihen lassen, auch aus einem strategischen Grund, weil er nicht ernst genommen wäre, wäre er nicht Priester geworden. Und es hat noch einmal 3 Jahre gedauert, bis es dann zur Gründung der Gesellschaft Jesu kam, mit den bekannten Widerständen in der Kurie. Warum nicht Inigistas oder Ignatianer? Warum Gesellschaft Jesu? Und er sagte, entweder Compagnia di Gesù oder gar nicht. Er hat sich nur indirekt als Ordensgründer gefühlt. In seiner Autobiografie, dem Pilgerbericht, nennt er sich Pilger. Und gleichzeitig, bis heute Mittag war ich auf Frauenchiemsee, dort beten Schwestern seit dem 8. Jahrhundert. Da war von einem Ignatius noch gar nicht die Rede. Ich bin erst 38 Jahre im Orden, ist der Orden meine Heimat, die Theologie und die Spiritualität ja, aber man bleibt auch als durchschnittlicher Jesuit Pilger. Hermann Kügler, unser alten Delegat, hat auf der Homepage des Ordens einen kleinen Artikel mit der Überschrift Kämpfen, Scheitern, Lieben. Und er benennt 3 Grundvollzüge ignatianischer Spiritualität. Erster Punkt, für die Werte des Evangeliums kämpfen. Mich einsetzen, mich einbringen. Es geht nicht von selbst. Zweiter Punkt, dem persönlichen Scheitern nicht ausweichen. Wir sind nicht nur Stars. Und Trial and Error heißt auch, es gibt Errores, es gibt Fehler. Wer nichts tut, kann auch keine Fehler machen. Dritter Punkt, Gott, seine Mitmenschen und sich selbst von Herzen lieben. Gott lieben, das fällt uns ja viel leicht. Die Selbstliebe, das ist schon gar nicht so leicht. Gott lieben und sich selbst geht ja noch viel leichter, aber die Mitmenschen, aber es geht nur alles zusammen. Kämpfen, scheitern, lieben. Und wir sind lebenslänglich dazu unterwegs, alle. Und auch ein Ignatius wusste, bei aller Perfektion, die er oft anstrebte, bei aller Härte, die er haben konnte, aber auch bei aller Liebe, die er dann entwickelte, es ist nie genug. Das Magis, das Ignatianische, heißt aber nicht Leistung, es heißt Fruchtbarkeit. Artikel und Bücher können noch so klug und gescheit und originell sein. Wenn sie keine Früchte erzielen, wenn sie nicht bewegen, irritieren, aufregen, nachdenklich machen, dann sind sie fürs Regal geschrieben. Ich weiß das als Buchautor selber auch. Es gibt einen ganz kleinen Artikel in Geist und Leben, eine Predigt von Michel de Certeau, die mir auffiel, eine Predigt zum Ignatiusfest 1966 in Paris. Michel de Certeau gehört zu den Vorbildern und geistigen Ahnen von Papst Franziskus neben Romano Guardini, Hugo Rana, Henri de Lubac. Er war Historiker, Michel de Certeau, Kulturphilosoph und Mystikforscher, ist leider schon in seinen 60ern gestorben, 1986. Und ich lese natürlich nicht die ganze Predigt vor, nur einen Absatz. Er redet von der Bekehrung des Ignatius, von seinem mutigen Neuanfang und schreibt dann, eine ähnliche Umkehr wird ständig von uns gefordert. Gott sucht nicht unsere Träume, unsere Ängste oder unsere glänzenden Ideen. Er ruft uns durch die Realität einer Aufgabe und einer Gemeinschaft. Er spricht zu uns durch die Mühsal, um darin die Liebe zu entdecken und zur Sprache zu bringen. Konkret, wir müssen unaufhörlich wieder in die Schule gehen. In welche Schule? In jene der Mitmenschen, in jene der Kinder, der neuen Techniken, des Fortschritts, in die Schule der Ereignisse und des Unerwarteten. Notwendigerweise müssen wir unsere Träume los und die Sicherheit hinter uns lassen, an die wir uns in der Vergangenheit klammerten, um vorwärts zu gehen und zu vergessen, was hinter uns liegt, wie der heilige Paulus sagt. Dies wird ganz bescheiden unser Weg sein, den Preis dafür zu zahlen, an der gegenwärtigen Aufgabe teilzuhaben. Viele lehren uns, bei der Arbeit an der Ernte ernsthaft zusammenzuarbeiten. Jeder von uns muss zur Schule gehen, um ein Schüler und Arbeiter Gottes zu werden. Schülerin und Schüler sein, weil wir nie auslernen, auch nicht im Religiösen, auch nicht im Spirituellen. Thomas Hallig sagt einmal mit einem einfachen Satz, das Buch der Wahrheit ist nie zu Ende gelesen. Und die, die die religiösen Wahrheiten mit dem Löffel gefressen haben, sind oft unerträglich und unerbittlich hart. Werden wir und bleiben wir Schatzsucher.